2018 verkündete der Fußballverein VfL Wolfsburg, dass ab sofort alle Kapitäne ihrer Fußballmannschaften mit den Kapitänsbinden in Regenbogenfahnen auflaufen würden. Der Verein wollte sich damit klar positionieren und ein klares Statement setzen für Toleranz und Offenheit und gegen Diskriminierung. Die Regenbogenflagge, ihr wisst es alle, ist das Zeichen für die Solidarität und Verbundenheit mit der LGBTQ-Community. Sie gilt als das Zeichen für Toleranz und Akzeptanz der Vielfalt von Lebensformen und Identitäten. Und damit sind alle Lebensformen gemeint, die von der klassischen Lebensform zwischen Mann und Frau oder der klassischen Identität als Mann oder Frau abweichen. Der Verein wurde damals für diese Aktion in den Medien natürlich groß gefeiert, denn es ist natürlich ein absolutes Trendthema in unserer Gesellschaft. Aber ein Spieler des Vereins, der damals 20-jährige Josip Brekalo, fiel negativ auf. Denn er äußerte sich negativ darüber. Er sagte, dass er sich nicht vollständig hinter dieser Aktion stellen könne, weil es seiner christlichen Überzeugung widerspricht. Er sagte, dass er es natürlich akzeptiert, wenn jemand eine andere Art zu leben bevorzugt, aber dass er kein spezielles Symbol für die Einstellung anderer Leute tragen möchte. Damit, ihr Lieben, stellte er sich volle Kanne gegen den Trend. Und er hat die Rechnung, er hat die Quittung dafür bekommen. Er wurde natürlich in den Medien dafür fertig gemacht und als homophob abgekanzelt und auch in den sozialen Medien wurde er angefeindet und beleidigt. Jetzt hat das 2018 zwar schon einigermaßen hohe Wellen geschlagen, aber wenn ihr die EM verfolgt und die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, dann ist euch mit Sicherheit auch aufgefallen und letzte Woche war das Thema Regenbogen omnipräsent in den Medien, dass auch Manuel Neuer mit dieser Kapitänsbinde aufläuft. Stellt euch vor, was würde passieren, wenn ein Manuel Neuer oder ein anderer Nationalspieler sich negativ dazu äußern würde. Was würde passieren, ihr Lieben? Ich bin mir absolut sicher, dass kein Spieler weiterhin in der Nationalmannschaft spielen dürfte, wenn er sich negativ dazu äußern würde. Es gibt einfach Dinge, die gehen voll gegen den Trend und die darf man nicht laut aussprechen. Sonst verliert man viele, viele Fans oder Freunde. Etwas ganz Ähnliches haben auch Jesus und seine Jünger erlebt. Lest mit mir den Predigttext aus Johannes 6, 66 bis 69. Johannes 6, ab Vers 66. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Was hat Jesus falsch gemacht, ihr Lieben? Ich meine, wenn wir Menschen verlieren heutzutage, dann könnte man sagen, okay, gut, der hat's vermasselt. Der war lieblos, der war schlecht, sonst was, er hat's vermasselt. Aber hier reden wir von Jesus. Jesus hatte göttliche Vollmacht. Was hat er falsch gemacht, dass die Menschen nur so in Scharen weggehen? Ich finde diese Situation unglaublich wichtig und wertvoll für uns, weil sie uns zeigt, wie wir Jesus gegen den Trend nachfolgen können. Wenn alles ringsherum weg von Jesus drückt, in eine andere Richtung geht, wie sollen wir dann Jesus nachfolgen? Und weil sie uns zeigt, dass es solche Entwicklungen geben kann und dass sie plötzlich ganz, ganz stark werden können. Und ich bin irgendwie beruhigt oder ermutigt, dass das auch schon damals der Fall war und nicht erst im 21. Jahrhundert. Deshalb habe ich meine Predigt heute mit den Worten überschrieben: Jesus folgen gegen den Trend. Also, was hat Jesus falsch gemacht? Was ist da passiert? Warum gibt es diese Trendwende? Das ist der erste Punkt der Predigt, der Anti-Jesus-Trend. Und wir müssen, um das Ganze zu verstehen, den Kontext im Blick haben. Johannes 6 ist das Kapitel, wo zu Beginn massenweise Menschen zu Jesus kommen, am See Genezareth und seinen Predigten, seinen Lehren zuhören. Und sie sind absolut begeistert von Jesus. Jesus predigt und die Menschen feiern ihn, sie lieben ihn, sie hören auf ihn und sind ganz begeistert. Und dann kommt es zu einer Szene, wo die Jünger sagen, Jesus, diese Tausenden von Menschen, die hier zuhören, werden langsam müde und sie bekommen Hunger. Aber wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Wir können sie nicht satt machen damit. Aber Jesus sagt, lass sie sich erstmal setzen. Gib mir die Brote, gib mir die Fische. Und Jesus betet, segnet und er tut ein Riesenwunder. Und mit diesen 5 Broten und 2 Fischen ernährt er über 5000 Menschen. Es bleiben am Ende sogar noch 12 Körbe voll übrig. Es ist ein gigantisches Wunder, das Jesus tut, ihr Lieben. Und die Leute feiern ihn nur. Sie lieben ihn. Jesus, er ist unser König. Er soll herrschen über uns. Er soll König sein. Endlich mal jemand, der nicht nur so redet wie die Politiker, sondern der uns wirklich helfen kann. Endlich mal jemand, der weiß, was wir brauchen. Endlich jemand, der unsere elementaren Probleme löst. Was macht Jesus in dieser Situation, wo sie ihn zum König machen wollen? Er haut einfach ab. Jesus entzieht sich einfach der Menge und geht weg. Am nächsten Morgen, als die Menschen, als die Massen begreifen, Jesus ist nicht mehr da, wo ist er? Und sie machen sich auf die Suche nach ihm und sie laufen tatsächlich um den ganzen See Genezareth. Und der See Genezareth ist riesig, ihr Lieben. Und sie finden ihn tatsächlich in Kapernaum in einer Synagoge und sind begeistert, dass sie ihn wieder gefunden haben. Und dann passiert es. Und Jesus macht offenbar einen riesigen Fehler. Jesus leistet sich offenbar etwas, was die Leute total verschreckt, was sie überhaupt nicht verstehen. Und Jesus konfrontiert sie und sagt, ihr sucht mich, ihr kommt zu mir, weil ich euch etwas gegeben habe. Ihr sucht mich, ihr kommt zu mir, weil ihr etwas von mir wollt, weil ihr meine Gaben haben wollt, aber nicht, weil ihr mich wollt. Und das reicht euch nicht. Ihr braucht eigentlich etwas anderes. Ihr braucht nicht das Brot, das physische Brot, ihr braucht geistliches Brot. Und dieses Brot für eure Seele bin ich persönlich. Ihr braucht mich. Jesus sagt, dass sie das Brot vom Himmel brauchen. Und er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und dann wird er noch deutlicher und sagt, dieses Brot des Lebens ist mein Leib und mein Blut. Und dann wird er noch konkreter und sagt, dass wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und das war zu viel für die Leute. Das war absolut zu viel für ihre Ohren. Das konnten sie nicht ertragen. Wie kann jemand so etwas behaupten? Da beginnt die Trendwende, ihr Lieben, als Jesus sagt, es reicht nicht, von meinen Gaben zu leben, ihr braucht mich. Aber warum haben die Leute ihn nicht verstanden? Was waren die Probleme der Leute? Was haben sie falsch verstanden? Und das sind mehrere Dinge. Zum einen wollten die Menschen einfach nur die materiellen Dinge von Jesus. Sie waren viel zu fokussiert auf die materiellen Dinge, die Jesus ihnen geben konnte. Und viele tun das auch heute noch. Viele Menschen wollen Jesus, weil er sie heilen kann. Viele Menschen wollen Jesus, weil sie sich Sicherheit versprechen, weil sie sich Ruhe versprechen, weil sie sich ein besseres Leben in irgendeiner Art und Weise versprechen. Weil sie sich erhoffen, dass Jesus ihre Finanzen regelt, dass er ihre Probleme löst. Aber Jesus ist nicht gekommen, um uns gesund zu machen, um uns finanziell zu segnen, um uns ein tolles Leben zu bereiten, ohne Probleme, ohne Ärger. Jesus ist gekommen, um unser größtes Problem überhaupt zu lösen. Er ist gekommen, um am Kreuz für unsere Sünden zu sterben und nach 3 Tagen aufzuerstehen, um uns wieder in Gemeinschaft mit Gott zu bringen, um die Gemeinschaft mit Gott wiederherzustellen. Denn das ist das eigentliche Problem von uns, von den Menschen damals und von den Menschen heute. Aber das haben sie nicht verstanden Und das verstehen auch heute viele Menschen nicht. Sie wollten die Gaben, aber nicht den Geber. Schaut mal, die Wunder, die Jesus getan hatte, es waren Zeichen. Jesus nannte sie Zeichen. Sie waren Zeichen auf ihn hin, Wegweiser. Schaut mal, wir sind heute morgens nach Köln-Ostheim gekommen, aus den verschiedensten Ecken, nehme ich an, und auf Straßen, und da stehen auch Schilder, und ihr habt vielleicht darauf geachtet, vielleicht kennt ihr den Weg auch auswendig, aber vielleicht hat der eine oder andere auf die Schilder geachtet. Und wenn ihr gesagt hättet, ey, da ist ein Schild mit Köln-Ostheim, noch 5 Kilometer, super, Köln-Ostheim, hier will ich hin, hier bleibe ich stehen. Ihr Lieben, das wäre ein Missverständnis gewesen, oder? Wir wären an den verschiedensten Punkten verstreut und würden nicht hier gemeinsam Gottesdienst feiern. Wegweiser sind hilfreich, Wegweiser sind wichtig, aber sie sind nicht das Ziel. Und so waren die Zeichen von Jesus auch Wegweiser auf ihn hin, aber nicht das Ziel. Denn das war die Rettung der Menschen und dafür musste er sterben. Warum folgst du Jesus, wenn ich dich mal ganz offen und ehrlich fragen darf? Warum bist du hier? Warum folgst du Jesus? Weil du etwas von ihm willst? Weil du dir ein besseres Leben versprichst? Weil du einen besseren Umgang mit deinen Problemen haben möchtest? Weil du die Gemeinschaft hier so sehr liebst? Weil du die Lieder so sehr liebst? Weil du hier angenommen wirst von vielen tollen Menschen? Oder weil du erkannt hast, dass du Jesus brauchst? Dass du Jesus willst? Dass du ohne Jesus absolut verloren bist? Warum folgst du Jesus? Schaut mal, der zweite Fehler der Menschen war, Jesus war für sie viel zu intolerant und anmaßend. Wie kann ein Mensch sich so etwas leisten, so etwas zu sagen, ich bin das Brot des Lebens, ihr braucht mich, ich muss für euch sterben. Ich bin Gottes Sohn, ich bin direkt von Gott zu euch gekommen. Das ging zu weit für sie. Seine Wunder, seine Taten haben sie gefeiert, aber seine Worte, damit konnten sie nichts anfangen. Und das ist das Gleiche auch heute, ihr Lieben. Jesus ist anerkannt als ein super Mensch, als ein super Lehrer, ein Wundertäter, ein toller Prophet, tolle Dinge getan. Aber wenn es darum geht, dass Jesus behauptet, Gott zu sein, dass er behauptet, für meine und für deine Sünden gestorben zu sein, nach 3 Tagen auferstanden zu sein, damit du und ich wieder Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben können, dann sagen wir nein. Also bitte. Und wie kann er sich überhaupt einbilden, dass nur er alleine die Wahrheit gepachtet hat? Was für eine Frechheit. Aber ihr Lieben, das ist der Anspruch von Jesus. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens, nicht ein Brot von vielen. Das Einzige, ich bin der Einzige, der dein wirkliches Problem lösen kann und der dir ewiges Leben geben kann. Das hat sich damals nicht gut angefühlt und das fühlt sich heute auch nicht gut an. Aber ihr Lieben, die Frage ist nicht, ob sich etwas gut anfühlt. Die Frage ist nicht, ob sich etwas gut anfühlt, sondern ob es wahr ist, ob es die Wahrheit ist. Und Jesus hatte zu dem Zeitpunkt und hat auch heute absolut die Glaubwürdigkeit, die ein Mensch nur haben kann. Er hat ein vollkommenes Leben geführt, ohne Fehl und Tadel. Und er hat unglaubliche Zeichen vollbracht. Und er hatte volle Glaubwürdigkeit. Aber die Menschen wollten mit diesem Anspruch irgendwie nicht so richtig warm werden. Und wir gehen oft mit Wahrheitsansprüchen komisch um, oder? Ein älterer Mann hatte gesundheitliche Probleme und er geht zum Arzt, wie es sich gehört, und lässt sich vom Arzt behandeln und die Diagnose geben und die Therapie aufzeigen. Und der Arzt sagt ihm, was zu tun ist, was zu lassen ist. Er gibt ihm eine lange Liste mit Dingen, die er essen soll, die er nicht essen soll, und verschreibt ihm so eine gewisse Ernährungskur. Der Mann ist damit okay. Er geht nach Hause, er ruft seine Söhne an, erzählt ihnen alles, was der Arzt gesagt hat. Und nach einigen Wochen ruft einer dieser Söhne den Vater an und will sich erkundigen, wie geht's dir, wie läuft die Kur, machst du schon Fortschritte? Und der Vater sagt nur, welche Kur? Ich habe den Arzt gewechselt. Es hat mir nicht gepasst, was er gesagt hat, mein alter Arzt. Und ihr Lieben, wir gehen auch oft komisch mit Wahrheiten um und versuchen sie zu ignorieren oder zu verdrängen. Wie gehst du mit dem Absolutheitsanspruch von Jesus um? Was machst du mit Jesus? Wechselst du den Arzt? Gehst du weg, wenn es unangenehm wird? Oder bleibst du bei Jesus? Viele Jünger von Jesus, viele Fans gehen also weg und verlassen Jesus. Und es entsteht ein richtiger Anti-Jesus-Trend. Die Menge, die vorher ihn gefeiert hat, sie gehen alle nacheinander, gehen sie weg von Jesus. Und das ist der dritte Punkt. Viele von ihnen waren einfach nur Mitläufer. Denn da, wo Massen sind, da kommen auch noch mehr Menschen hinzu. Und wo Massen weggehen, da gehen auch mehr Menschen weg. Und das ist hier der Fall. Sie lassen sich von der Menge leiten. Und die Menge, ihr Lieben, hat eine ungeheure Macht. Die Macht der Menge ist tatsächlich schuld daran, dass extrem viele Menschen leben, ohne sich mit Jesus auseinanderzusetzen und Jesus ablehnen und gar nicht tiefer über ihn nachdenken, weil die Menge es einfach tut. Aber die Macht der Menge kann genauso schuld sein, dass heute, hier und überall Menschen in den Gottesdiensten sitzen, zur Kirche gehen und Jesus feiern, ohne jemals wirklich darüber nachgedacht zu haben, ohne wirklich mit einer tiefen Überzeugung da zu sein. Ihr Lieben, und dann macht Jesus etwas, da hält man den Atem an. Da hält man den Atem an. Jesus macht einen Echtheitstest und an der Reaktion von Petrus sehen wir, wie wir Jesus wirklich nachfolgen können. Und das ist der zweite Punkt, Jesus folgen. Jesus sieht, wie Tausende von Menschen weggehen von ihm. Und es bleibt nur noch der harte Kern da. 12 bis 20 Menschen sind noch bei ihm. Und das ist ja keine schöne Situation. Ich will mir gar nicht ausmalen, was ich machen würde, wenn ihr jetzt alle den Raum verlassen würdet und hier würden nur ein paar treue Menschen sitzen bleiben und bei mir bleiben. Man würde jetzt in dieser Situation vielleicht von Jesus erwarten, dass er sagt, ey, super, dass ihr da geblieben seid. Super, dass ihr treu seid. Super, wir schaffen das. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Dass er eine Motivationsrede hält. Aber Jesus macht was völlig anderes. Jesus in dieser Situation fragt er die Jünger, wollt ihr auch weggehen? Was ist mit euch? Wollt ihr auch weggehen? Und ihr Lieben, das ist gefährlich. Es ist hochriskant, was Jesus hier macht, weil die Menge nur so weggeht von Jesus. Die Gefahr ist da, dass die letzten treuen Jünger es ihnen gleich tun. Aber Jesus prüft hier ihren Glauben. Es ist psychologisch sehr ungeschickt, was er macht. Schaut mal, wir sind ja alle Menschen und wir haben eine Sehnsucht nach Anerkennung. Wir wollen Bestätigung für das, was wir tun, oder? Und wenn wir die nicht kriegen, wenn Leute es nicht gut finden, was wir tun, dann werden wir unsicher. Dann stellen wir uns in Frage. Die Soziologen, also die Gesellschaftswissenschaftler, nennen das eine Plausibilitätsstruktur. Schaut mal, wir sind hier heute im Gottesdienst und wir singen Lieder, Jesus, meine Hoffnung lebt. Halleluja, preis den, der für mich kam und der für mich starb. Und es ist absolut plausibel, hier zu singen, oder? Da guckt dich keiner komisch an und fragt, was ist mit dir los? Wie kommst du darauf, solche Lieder zu singen? Es ist normal im Gottesdienst. Dafür kriegst du die Anerkennung, dafür guckt dich keiner komisch an. Aber was ist, wenn du morgen früh zur Arbeit gehst oder zur Schule, in die Uni, wo auch immer, und anfängst zu singen, Jesus, meine Hoffnung lebt, Halleluja, preis den. Wie reagieren die Menschen? Ich glaube, etwas anders als hier heute im Gottesdienst, oder? Also wenn sie mitsingen und wenn sie es gut finden, dann seid ihr am richtigen Platz, dann ist alles super. Aber ich vermute, dass das bei den meisten nicht der Fall ist. Und es ist unglaublich schwierig, etwas zu glauben, wovon die Menge rings um dich nicht überzeugt ist. Oder etwas nicht zu glauben, was die Menge nicht glaubt. Und in so einer Situation würden wir uns denken, ich fange hier gar nicht erst an zu singen. Ja, ich werde hier komisch angeguckt und werde ausgelacht und sonst was. Das nennt man eine Plausibilitätsstruktur. Und was macht Jesus in dieser Situation? Er unterstützt das quasi, indem er fragt, was ist mit euch? Ihr habt die Wahl. Wollt ihr auch weggehen? Schaut mal, alle, die etwas von Jesus wollten, die seine Gaben wollten, sind in diesem Moment verschwunden. Alle, die was von ihm wollten, aber nicht ihn wollten, sind gegangen. Und das ist ein feiner Unterschied, den man erst dann merkt, wenn Krisenzeiten kommen, ihr Lieben. In guten Zeiten können wir Jesus feiern und singen und in den Gottesdienst gehen und alles ist gut und wir sind überzeugt und so weiter. Aber wenn schwierige Zeiten kommen, wenn es unangenehm wird, wie reagieren wir dann? Gehen wir oder bleiben wir bei Jesus, weil Jesus, egal was passiert, die absolute Mitte unseres Lebens ist? Ihr Lieben, und in dieser Situation, es wird kurz still, wir wissen nicht genau wie lange, aber es entsteht eine Ruhe und dann irgendwann antwortet Petrus und sagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Die Frage ist natürlich eine rhetorische Frage von Petrus. Er sagt damit, Jesus, es gibt keine denkbare Alternative für uns zu dir. Wenn wir dich verlassen würden, würden wir unser Schicksal besiegeln. Wenn wir jetzt gehen, sind wir verloren. Es gibt keine denkbare Alternative für uns. Wir können dich nicht verlassen. Und diese Antwort von Petrus ist eine geniale Definition, was es bedeutet, ein echter Jünger zu sein und Jesus wirklich nachzufolgen. Weil indem Petrus das sagt, gibt er zu, dass er alleine absolut auf verlorenem Posten steht. Dass er sich alleine absolut nicht retten kann. Dass wenn es um seine Rettung, um sein Heil, um die Ewigkeit geht, er nichts vorzuweisen hat. Dass er komplett auf Jesus angewiesen ist. Das ist der Anfang von echtem Christsein. Ihr Lieben, David Martin Lloyd-Jones, ein bekannter Theologe und Prediger aus dem 20. Jahrhundert, hat mal gesagt, jeder, der eine denkbare Alternative zu Jesus Christus hat, ist kein Christ. Jeder, der eine denkbare Alternative zu Jesus Christus hat, ist kein Christ. Wie sieht es bei dir aus? Steigst du mit Petrus ein? Oder denkst du, Jesus gefällt mir gerade, ist nett, macht Spaß, ist gut, aber wenn es mal nicht so läuft, dann suche ich mir halt was anderes. Schaut mal, und die Antwort von Petrus geht weiter. Petrus sagt, du hast Worte des ewigen Lebens. Das ist schon eigenartig, wegen der Worte von Jesus haben die meisten Menschen ihn verlassen. Aber wegen der Worte von Jesus bleiben die echten Jünger bei ihm, weil sie sagen, du hast Worte des ewigen Lebens. Und schaut mal, ewiges Leben bedeutet nicht einfach nur, dass es nach dem Tod halt ewig so weitergeht, wie jetzt gerade. Oft denken wir ja an etwas, was nach dem Tod stattfindet, irgendwann in der weiten Zukunft. Aber die Bibel sagt was völlig anderes, ihr Lieben. Die Bibel sagt was völlig anderes. In Johannes 17, Vers 3 sagt Jesus zum Beispiel, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und in Johannes 3, 36 sagt er, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Jetzt schon, hier und jetzt. Nicht irgendwann. Das ewige Leben ist schon jetzt, wenn du an Jesus glaubst. Ab dem Zeitpunkt, wo du angefangen hast, hat es angefangen. Es ist Realität für dich. Und ewiges Leben meint auch nicht einfach nur ohne Ende, sondern ewiges Leben meint auch eine Qualität des Lebens. Eine göttliche Lebensqualität, ein Leben in Einklang mit dem Schöpfer, mit Gott. Ein Leben, das Gott gefällt, ein Leben, wie es sich Gott gedacht hat, wie er es gewollt hat. Ein Leben von der Qualität made in heaven sozusagen. Es gibt im Griechischen zwei Wörter für Leben, bios und zoe. Und bios meint, dass das biologische Leben, das mit dem Tod endet. Aber das ist hier nicht gemeint. Es geht hier um zoe. Und das meint Leben in Fülle, absolute Fülle. Echtes, erfülltes, kraftvolles, gesegnetes und an Gott hingegebenes Leben. Und das haben die Jünger erlebt. Schaut mal, jeder von uns hat in seinem Haus oder in seiner Wohnung verschiedenste Gegenstände. Ihr habt vielleicht eine Mikrowelle, ihr habt einen Kühlschrank, ein Herd und vieles mehr. Jedes dieser Dinge hat einen bestimmten Zweck, oder? Der Kühlschrank ist dafür da, um darin Sachen zu kühlen und nicht, um darin zu kochen. Und der Herd ist dafür da, um darauf zu kochen und nicht, darin Sachen zu kühlen, oder? Es ist vom Erfinder, vom Hersteller so vorgesehen. Und genau so ist auch das Leben, unser Leben mit Gott. Gott ist der Schöpfer, Gott ist der Hersteller, der Erfinder. Und er hat sich Leben gedacht zu einem bestimmten Zweck. Und deswegen können wir, und dieser Zweck des Lebens ist die Gemeinschaft mit ihm, ist die Verbindung mit ihm, mit dem lebendigen Gott. Das Leben im Einklang mit ihm. Und deswegen können wir die Erfüllung, das wahre, das echte Leben nur in der Verbindung mit Gott bekommen. Und dieses Leben bekommen alle, die Jesus glauben, jetzt schon in den Anfängen und irgendwann nach der Auferstehung in einem neuen, perfekten Körper für immer, ohne Ende. Stellt euch das mal vor, ihr Lieben, ein Leben, wie es sein muss. Ein Leben voller Frieden, voller Freude, ein Leben ohne Dinge, die einfach stören, ohne all das Negative. Ein perfektes Beispiel haben uns die Real Life Guys in den letzten Wochen vor allem geboten, oder? Ich glaube, viele von euch kennen sie, viele von euch haben die Geschichte miterlebt von Philipp, der leider gestorben ist vor kurzem. Die Real Life Guys, Real Life bedeutet echtes Leben, und das Ziel von den Zwillingen war es, Menschen dazu zu animieren, nach draußen zu gehen, das echte Leben zu genießen, statt nur drin in der virtuellen Welt zu sein und nur vorm Computer zu sitzen. Aber als die beiden Jesus kennengelernt haben, hat ihr Name eine völlig neue Bedeutung bekommen. Sie haben Jesus kennengelernt, sie haben das echte, das wahre, erfüllte Leben kennengelernt. Und es war jetzt ihr Ziel, dass Menschen das auch erleben, was sie erlebt haben. Das echte Leben. Philipp ist vor kurzem gestorben und ist in die Ewigkeit übergegangen. Und er hat bis zur letzten Sekunde immer davon gesprochen, dass er einen tiefen, absoluten Frieden hat. Weil er Frieden mit Gott hat, ihr Lieben. Das ist ewiges Leben. Das ist erfülltes Leben. Aber wie kommt man zu so einer Gewissheit? Wie kommt man dazu, dass man sich dessen so sicher sein kann? Schaut mal, die Antwort von Petrus geht ja noch weiter. Und er sagt, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Du bist die Schlüsselfigur. Du bist der, in dem Gott selber da ist. Wir sind bei dir, bei Gott. Das bedeutet der Heilige Gottes. Du bist der, der bei Gott war und der von Gott zu uns gekommen ist, um unser Problem zu lösen. Schaut mal, in Deutschland ist Wissen ja etwas, was da anfängt, wo der Glaube aufhört, oder? Also Wissen fängt da an, wo der Glaube aufhört. Ich kann sagen, ich glaube, wer wird Europameister? Ich glaube, Deutschland wird Europameister. Ich glaube, aber ich weiß es nicht. Da, was ich nicht weiß, da beginnt der Glaube. Aber was Petrus hier sagt, ist etwas völlig Entgegengesetztes. Wir haben geglaubt und dann erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und das ist am Anfang des Christenlebens so, aber das ist auch immer durchgehend im christlichen Alltag so. Glauben und erkennen. Und das ist auch völlig vernünftig. Schaut mal, in der Naturwissenschaft ist es auch so. Man hat eine These, eine Vermutung, eine Behauptung und dann macht man ein Experiment. Ich könnte jetzt beispielsweise die Vermutung haben, wenn ich dieses Glas loslasse, dann wird es nicht nach oben schießen, nicht irgendwo hinfliegen, es wird auf den Boden fallen, oder? Das ist meine Vermutung. Ich kann das Experiment machen, das mache ich jetzt nicht, weil ihr wisst, dass es passiert. Oder soll ich doch? Nein, ihr wisst es. Nur in der Naturwissenschaft ist es so, es muss nicht jeder Einzelne das Experiment machen. Wenn es bewiesen ist, dann kann man das in ein Buch schreiben, es gibt Lehrbücher, man lernt das und ich muss es nicht auch selbst herausfinden. Aber ihr Lieben, wenn es um Menschen geht, wenn es um Personen geht, dann reicht es mir nicht, dass in irgendeinem Lehrbuch steht, der ist vertrauenswürdig. Wenn es um Personen geht, dann muss ich mich selber darauf einlassen, oder? Wenn ich in ein Flugzeug steige und der Pilot sagt mir, ich bringe dich ans Ziel, also ans Ziel, wo du hin möchtest, dann muss ich glauben, es ausprobieren und erkennen, oder? Wenn ich zum Arzt gehe und er mich behandeln will, muss ich glauben, dass er mir helfen kann. Ich muss es ausprobieren und erkennen, oder? Und nicht umgekehrt. Nicht zuerst wissen und dann glauben. Und das ist es, was die Jünger erlebt haben. Sie haben geglaubt. Sie haben sich auf Jesus eingelassen. Sie sind ihm gefolgt. Sie sind jahrelang mit ihm Tag ein, Tag aus unterwegs gewesen, haben gehört, was er gesagt hat, haben getan, was er gesagt hat und haben in diesem Prozess erkannt, du bist der Heilige Gottes. Ihr Lieben, und das ist das Entscheidende. Wir müssen uns auf die Worte Jesu einlassen, ihm vertrauen, ihm glauben und dann erkennen. Und schaut mal, erkennen. Erkennen heißt nicht einfach, hey, ich erkenne dich doch. Du bist doch der und der. So nutzen wir das Wort ja heute, oder? Aber in der Bibel ist erkennen etwas viel, viel tiefgehenderes. Erkennen ist etwas viel tiefergehendes. Erkennen meint eine innige, eine vertraute Beziehung aufzubauen. Jemanden komplett kennenzulernen. Jemanden komplett zu erkennen. Sich auf ihn einzulassen. Sich jemandem hingeben. Sich auf jemanden fixieren. Und das ist der Fall, wenn wir uns auf Jesu Worte verlassen. Wenn wir ihm vertrauen. Wenn wir mit ihm leben, mit ihm unterwegs sind, dann werden wir erkennen, dass seine Worte ewiges Leben haben, zum ewigen Leben führen, in sich ewiges Leben schaffen. Und das geschieht, wie gesagt, am Anfang vom Christentum. Es ist wichtig, dass wir das tun, aber immer wieder im Alltag. Schaut mal, es ist doch so, dass sich in unserem Leben oft Zweifel einschleichen, oder? Oder dass sich Probleme einschleichen und wir denken vielleicht, war das wirklich alles so echt mit Jesus? Habe ich mich wirklich bekehrt? Folge ich ihm wirklich nach? Oder habe ich mich damals nur manipulieren lassen? Oder habe ich mir das eingebildet? Oder wir haben Probleme und denken, Jesus, stimmt das Ganze mit dir? Und da ist es immer wieder wichtig und entscheidend, dass wir uns Jesus anvertrauen, dass wir glauben, mit ihm unterwegs sind, auf ihn hören, es das tun, was er sagt. Das meint übrigens Glauben. Ja? Nicht nur ich glaube, dass es wahr, was du sagst, sondern ich tue, was du sagst. Und in diesem Prozess erkennen, du hast Worte des ewigen Lebens. Was du sagst, was du gibst, das ist Leben, wie es sein muss. Und ohne dich will ich nichts anderes mehr. Ihr Lieben, diese Predigt soll eine Einladung sein, zu glauben. Diese Predigt, dieser Text will dich einladen, zu überprüfen, wo du stehst. Ob du glaubst, ob du wirklich glaubst, ob du wirklich Jesus nachfolgst oder ob du vielleicht nur hier bist, weil du irgendetwas von ihm möchtest. Und wenn du noch nicht an Jesus glaubst, dann lade ich dich ein, es zu wagen, diesen Vertrauensschritt zu gehen, dich auf Jesus einzulassen. Du kannst gleich nach dem Gottesdienst hier einfach nach vorne kommen und du kannst gerne mit uns reden, mit uns beten und dein Leben Jesus übergeben, wenn du das möchtest, dich auf ihn einlassen. Wenn du bereits an Jesus glaubst und lange mit ihm unterwegs bist, aber irgendwie das Gefühl hast, ich folge ihm eigentlich aus falschen Motiven. Ich will Gaben, aber nicht den Geber. Dann lade ich dich ein, das Jesus zu bekennen, es ihm zu sagen, um Vergebung zu bitten und ganz neu anzufangen mit ihm. Und wenn du mit Petrus einsteigen kannst und sagen kannst, du hast Worte des ewigen Lebens und ich habe geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist, dann will ich dich motivieren, Jesus von ganzem Herzen dafür zu danken und ihn zu loben, weil nur er dir diese Erkenntnis schenken konnte. Ihr Lieben, wir singen jetzt ein Lied als Antwort, als Reaktion auf diese Predigt. Du darfst das Lied gerne nutzen, um Jesus eine Antwort zu geben.